Moin Martin.
Moin Trutz.
Ja, hallo. Ja, die einen werden es schon gemerkt haben. Neue Stimme, neuer Name. Kai ist im Urlaub und deswegen ist heute Martin zu Gast. Martin und ich arbeiten zusammen bei Amalytics. Martin verantwortet hier das Marketing. Und deswegen haben wir uns als Thema überlegt, über AI im Marketing zu sprechen. Und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, vielleicht mal so ein bisschen die Situation. Wir machen sehr viel Content-Marketing und deswegen sprechen wir auch heute schwerpunktmäßig über AI im Content-Marketing. Marketing ist natürlich ein riesen Bereich. Wir haben jetzt also heute nicht den Anspruch, hier komplett alles abzudecken, aber wollen euch mal so ein paar Inspirationen geben, wie man AI sinnvoll einsetzen kann, um so ein bisschen zu skalieren. Denn Content-Marketing ist ja ein sehr umfangreiches Feld, gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer ein. Was verstehen wir darunter? Wir haben ja eine Webseite mit Artikeln. Wir machen LinkedIn, wir machen YouTube, wir sind auf Reddit unterwegs, haben also ganz viele Kanäle, die wir alle bespielen wollen und das mit einer relativ überschaubaren Mannschaft, nämlich letztlich nur dir, Martin. Und dann haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Freelancer oder auch mal einen Praktikanten und mich, aber das ist es eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, oder?
Genau, kann man so festhalten. Also wir wollen natürlich viele Kanäle bespielen. Wir bespielen auch aktuell schon viele Kanäle, bringen Content raus, beispielsweise auf LinkedIn, auf Reddit. Wir haben unseren E-Mail-Newsletter. Wir sind bei YouTube vertreten mit zwei Kanälen, wo wir auch unser Tool Amalytics vorstellen, sowie jetzt natürlich auch mit dem Kontext FM YouTube-Kanal. Und das ist nun mal sehr umfangreich, sage ich mal, für eine Person. Und ohne ein geeignetes System würde sich da wirklich jeder Topic-Gedanke, jedes Thema, was man gerne bringen würde, zu ganz viel manueller Arbeit multiplizieren. Das heißt, man muss sich da irgendwie überlegen, wie kann man jetzt AI sinnvoll einsetzen, um viel Content rauszubringen, aber vor allem qualitativ guten Content rauszubringen. Denn das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen hier auf gar keinen Fall irgendwie einfach nur AI-Slop produzieren.
Absolut, ja, wichtiger Hinweis. Und das Ganze wird für uns auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil das Ganze verdoppelt sich auch nochmal von der Arbeit her, weil wir ja eigentlich fast zweisprachig unterwegs sind. Wir sind ja als Tool eigentlich weltweit unterwegs, machen alles in Deutsch und Englisch. Zum Glück nur die beiden Sprachen und nicht noch mehr. Aber das macht es halt sehr, sehr aufwendig, diese Kanäle in unterschiedlichen Sprachen zu bespielen. Manche Kanäle machen wir nur auf Englisch, wie ich glaube zum Beispiel Reddit, ne? Andere Kanäle nur auf Deutsch, wie zum Beispiel den Podcast und trotzdem. Aber wie genau wie du sagst, ne, wir haben so viele Themen, so, die wir bespielen wollen, rausbringen wollen. Und da geht's, wenn man sich da nicht ein System baut, du hast es eben schon gesagt, ist man da, glaube ich, schon verloren. Also wenn wir alles manuell machen würden, das ginge, glaube ich, gar nicht. Und ich schätze einfach mal, dass viele von euch da draußen so eine ähnliche Herausforderung haben, müssen viel kommunizieren. Es wird immer breiter gefühlt. Es kommt immer irgendwie ein neuer Kanal gefühlt hinzu. Und man will auf allen präsent sein. Das ist es, glaube ich. Und bei dir ist es auch so, Martin, ich glaube, jeder Kanal hat ja auch so ein bisschen seine eigene Ansprache und auch Philosophie, oder?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also natürlich haben wir jetzt auch als Amalytics eine Brand Voice, aber die kann man jetzt nicht konsistent auf jeden Kanal irgendwie als gegeben anwenden, sondern ganz im Gegenteil, wir sprechen jetzt vielleicht in unserem E-Mail-Newsletter dann doch die Adressaten nochmal ein bisschen anders an, als es jetzt auf Reddit oder vielleicht auch auf LinkedIn der Fall wäre. Also da muss man auch wirklich jeder Plattform ihre eigenen Regeln irgendwo zuweisen, damit das Ganze eben auch spezifisch passt. Und das ist jetzt einfach auch nochmal ein zusätzlicher Schritt, den man da einkalkulieren muss. Du hattest ja auch schon die Übersetzung angesprochen. Wir sind da eigentlich grundsätzlich immer zweisprachig unterwegs und es sind eben nicht nur die Übersetzungen, sondern man möchte ja Content auch noch kulturell übertragen. Also wenn ich jetzt in den USA oder in Nordamerika generell anspreche, dann erfolgt das ja nochmal anders, als einfach nur einen deutschen Text irgendwie ins Englische zu übersetzen. Und ja, da kommt einiges zusammen, sage ich mal, womit sich wahrscheinlich viele Marketer auch identifizieren können. Und da kann man aber glücklicherweise super AI einsetzen, um sich da doch die entsprechende Unterstützung noch dazu zu holen.
Ja, genau. Jetzt waren wir sehr abstrakt unterwegs, machen wir es mal konkret, weil du hast ja da was gebaut, was ich wirklich sehr eindrucksvoll finde. Intern hast du es ja so ein bisschen die Content Factory genannt. Und vielleicht gehen wir einfach mal anhand eines Beispiels mal durch und du schilderst mal so ein bisschen, wie du da vorgehst. Und wir haben uns überlegt, was wäre typisch bei uns, Das ist aber, wie gesagt, nur ein Beispiel. Das kann in jedem Unternehmen ist es vielleicht ein bisschen anders. Bei uns ist es ja so, wir machen Software. Das heißt, wir entwickeln regelmäßig neue Features und wollen die natürlich dann auch, wenn sie live sind, raus in die Welt tragen. Ja, und dann damit beginnt es zum Beispiel. Ne? Es kann aber auch was anderes sein. Es kann sein, dass wir einen Artikel schreiben wollen oder ein spannendes Thema haben. Aber es gibt immer irgendwie so einen Trigger. Ne? Und den nehmen wir mal als Beispiel an. Das wäre jetzt ein neues Feature. Dann kann Folgendes passieren. Entweder unterhalten wir uns darüber in einem Google Meet Call, den wir dann transkribieren. Oder ich habe mich schon mal hingesetzt und habe schon mal so ein Screen Recording gemacht, um das unseren Kunden zu erklären. Das könnte so ein Anfangspunkt sein. Oder was es noch gibt, ist dann zum Beispiel so eine Release Note, ne, wo wir dann einfach in unserem Tool einen kleinen Artikel schreiben und sagen, hey, hier neues Feature XY, so funktioniert das. Aber irgendwas kriegst du, ne, von mir meistens. Irgendwie, entweder wir reden drüber, wie gesagt, dann ist es ein Meeting-Transkript oder ist es ein Video. Oder halt eine Release-Note. Und dann kommst du und dann beginnt ja eigentlich deine Content Factory. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, wie das dann funktioniert, welche Tools du da einsetzt, sodass andere Leute das im Zweifel auch so ein bisschen für sich adaptieren und nachbauen können. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, das ist der richtige Weg, sondern das ist unser Weg und oder dein Weg, mal ganz ehrlich. Ja. Und der bei manchen Sachen gut funktioniert. Aber den jeder an sich anpassen sollte. Aber gehen wir mal rein. Was machst du, wenn wir jetzt irgendwie was Neues gemacht haben?
Genau. Es gibt eigentlich, wie du schon sagst, immer eine Primärquelle und darauf baut dann alles auf. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein Feature neu releasen, dann gibt es dazu irgendwie eine Information bei uns im Tool in Analytics. Und das könnte der Ausgangspunkt sein. Es könnte aber auch sein, dass wir jetzt schon ein Demo-Video aufnehmen, wie das Ganze jetzt live bei uns im Tool aussieht. Und dann könnte es auch das Transkript dieses Videos sein. Und das kann man ja dann einem AI-Agenten zur Verfügung stellen. Soweit nichts Neues. Die Frage ist, wie baut man daraus jetzt wirklich ein System auf? Ja, wir wollen ja vielleicht nicht nur einen Touchpoint damit schaffen, sondern wir wollen auch mit der Zeit auf verschiedenen Kanälen verschiedene Touchpoints schaffen, auch zu einem neuen Feature-Release. Das heißt, wenn ich dazu jetzt einen Post beispielsweise für Reddit erstellen möchte, dann möchte ich das Thema ja vielleicht in 2-3 Wochen auch nochmal aufgreifen, um das so in unserem Update-Newsletter zu bringen. Und da fange ich dann wieder von vorne an, wenn ich das jetzt einfach nur irgendwie im AI-Chat der Wahl prompte. Das heißt, da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie kann man sich da diesen Mehraufwand einsparen und sich quasi ein System bauen, was vernünftig skaliert. Und bin da auf die Idee gekommen, mir mal so ein Content Repository anzulegen, also einen sehr umfangreichen Ordner, wo irgendwie verschiedene Content Pieces, die wir schon mal rausgebracht haben, drin liegen und vor allen Dingen auch Skills, also Arbeitsanweisungen für den AI-Agenten, wie er verschiedene Tätigkeiten zu erledigen hat, eben auch drin ablegen. Und das Ganze habe ich mir damals mal ursprünglich angefangen mit Codex zu bauen. Klappt mit jedem beliebigen Coding-Agenten. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, eigentlich eher in Cursor zu arbeiten. Einfach weil mir da die Nutzeroberfläche ganz gut gefällt und ich das sehr übersichtlich finde zum Arbeiten, vor allen Dingen mit Textdateien. Aber das ist im Grunde erstmal so der Grundgedanke. Also wir haben eigentlich für diverse Plattformen Beispiel-Content abgelegt, damit auch ein AI-Agent schon mal Zugriff hat und sehen kann, wie wird denn jetzt so ein typischer Reddit-Post aussehen, den wir bei Analytics bringen. Und dann natürlich auch ein Skill jeweils angelegt, wie hat er den denn auch zu schreiben. Und dann bekommt im nächsten Schritt, und da sind wir jetzt wieder am Anfang, Feature-Release, eine Primärquelle, die quasi das Fundament bildet, sodass der Agent auch weiß, worum geht's denn hier überhaupt. Und die ganzen, den ganzen Input, den ganzen Kontext, den kann er dann letztlich zusammenführen und kann mir schon mal einen Vorschlag erstellen. Und die sind dann meistens schon ziemlich gut.
Okay, das heißt, du hast ja praktisch, also wir haben erstmal dieses Thema wieder, das haben wir eben am Anfang ja auch schon gesagt, wir haben verschiedene Kanäle. Ne? Also welche Kanäle reden wir denn da gerade aktuell? Du hast schon 2 genannt, glaube ich, irgendwie Reddit, Newsletter. Was sind denn so noch typische Kanäle, für die du dann Content produzierst? Was könnte da so
anfallen? Genau, da könnte man zuallererst auch mal LinkedIn nennen. Reddit und der Newsletter sind wichtig. YouTube, ne? Gerade wenn wir sowieso jetzt ein Video aufgenommen haben, da steckt ja auch noch mal einiges an Copywriting dahinter, bis das Ganze dann live geht. Also das sind eigentlich so die zentralen Kanäle. Natürlich sonst auch Content für unsere Website. Ja, auch da dokumentieren wir ja beispielsweise neue Features, da schreiben wir ja auch Blogartikel jetzt generell rund um Amazon. Und ja, das sind soweit die typischen Kanäle. Und
okay,
die
prima, ja.
laufen natürlich genau zeitlich auch mal getrennt voneinander, ne? Also es kommt jetzt nicht jeglicher Content irgendwie zum selben Zeitpunkt raus. Und das war eigentlich so auch einer der zentralen Painpoints, dass man dann, wenn man später dasselbe Thema, was man woanders schon mal gebracht hatte, wieder aufgreifen will, irgendwie von neu anfängt.
Genau, also du hast praktisch diese eine Primärquelle, irgendwas, was wir am Anfang schon mal erstellt haben, und dann läuft das praktisch durch eine Content-Fabrik so durch, weil du hast für jeden Kanal so ein paar Skills erstellt. Wer sich für Skills interessiert, dem sei nochmal die letzte Folge empfohlen. Ich glaube Folge 7, wo wir ganz detailliert über Skills sprechen. Und genau das hast du, glaube ich, dann angewendet, ne? Und hast entsprechende Skills dann in Cursor hinterlegt, die ja letztlich auch nichts anderes sind als detaillierte Prompts, schätze ich mal, ne? Also du noch Tools nutzt oder so kleine Mini-Tools, die noch irgendwas tun vielleicht, ne? Aber im Wesentlichen sind es ja eigentlich Prompts, ne? Und dann kannst du praktisch den Kanal dann halt diesen Skill aufrufen und aus dieser Primärquelle dann angepasst an den Kanal das jeweilige Content-Piece erstellen, ne? Und kannst so praktisch immer alle Kanäle dann in einem Rutsch letztlich schon mal durcharbeiten, ne? Ob man die dann sofort alle bringt, ist eine andere Frage, ne? Aber dann das Ergebnis ist dann schon mal da, glaube ich, ne? Oder?
Genau. Und man hat auch die Möglichkeit, jetzt sie quasi direkt in einem Rutsch zu erstellen, sozusagen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem Interview-Transkript starte, dann gibt es schon einmal einen festen Skill, wie dieses Transkript hier abgelegt werden soll im Content Repository oder in der Content Factory, wenn man es mal so nennen möchte. Und dann fragt mich der Agent im Chat natürlich im nächsten Schritt auch direkt, ja, soll ich schon mal hier die YouTube-Copy dazu erstellen? Und soll ich dazu irgendwie den Reddit-Post erstellen etc.? Das läuft dann quasi in einem Prozess ab. Und genau, ich lasse mir dann erstmal die Drafts, und mehr ist es ja dann in dem Falle auch nicht, erstellen und habe sie dann direkt daneben schon schön in einer Markdown-Textdatei und kann direkt meinen ersten Blick drauf werfen. Und dann geht es natürlich irgendwann auch da ans Feintuning.
Und ich glaube, keiner mag ja diesen AI-Slop. Man erkennt es ja relativ schnell und muss da, glaube ich, auch die AI ein bisschen, nicht trainieren ist jetzt Quatsch, aber prompten, dass es halt nicht diesen typischen AI-Slop hat. Wie machst du das? Da hast du dir, glaube ich, auch ein paar Sachen überlegt, ne?
Genau, da gibt es auch, ja, beziehungsweise innerhalb der Skills, ja, also innerhalb der Plattform-Skills feste Regeln, sowie aber auch übergeordnete Skills. Und ich glaube, wir haben es alle gesehen jetzt, jeder kennt so ein paar Beispiele für typischen AI-generierten Content. Vor geraumer Zeit war es noch der Spiegelstrich, ne, der dann auf einmal, das hat man auf LinkedIn, genau, in jedem Post hat man dann auf einmal mindestens 3 Spiegelstriche gesehen. War eigentlich ein schönes Stilmittel, wurde dann von der AI ein bisschen ruiniert, weil es dann immer so diesen Beigeschmack hatte, ist bestimmt AI-generierter Content.
Ist eigentlich ganz witzig, ist grammatikalisch wahrscheinlich korrekt, ne? Aber man erkennt sofort, dass es dann irgendwie der Englisch, AI generiert, ja.
Richtig, also die AI orientiert sich ja an guten Beispielen und hat es dann nur ein bisschen übertrieben mit diesem Satzzeichen. Ein anderes Beispiel, was ich auch nochmal bringen kann, was mir jetzt in letzter Zeit öfter mal aufgefallen ist, ist so ein bisschen das Stilmittel der Antithese. Also zum Beispiel nicht X, sondern Y. Das sieht man auch ganz oft. Sehe ich auch viel auf LinkedIn. Und ja, das ist auch sowas, das hat mich irgendwann gestört, ne? Weil das hat mir immer so AI-Vibes gegeben, habe ich nicht gerne gelesen, weil ich es auch irgendwie in jeder zweiten AI-Antwort gesehen habe. Und habe es dann direkt in den Skill geschrieben, weil ich mir dachte, nee, das will ich bei uns jetzt irgendwie nicht sehen. Und sowas kann man da schön machen, ne? Das muss man da nicht jedes Mal neu prompten, sondern hat im Skill seine festen Regeln definiert und dementsprechend näher ist man schon mal an einem guten Output und funktioniert eigentlich mit allem, was man so gerne hätte oder was natürlich auch die Brand Voice ja ausmacht, ne? Also da muss man ja gar nicht erstmal solche AI-Slop rausfiltern, sondern man kann ja generell erstmal vorgeben, und so habe ich es bei uns auch gemacht. Ja, wer ist denn eigentlich so unsere Audience und wie wollen wir die grundsätzlich ansprechen? Also wofür steht denn jetzt Analytics so in der Tonalität? Und auch das lässt sich super erstmal über so einen übergeordneten Skill abdecken, der dann jedes Mal quasi mit durchläuft. Und so kommt man dann immer schon zu deutlich besseren Ergebnissen als jetzt mit dem typischen generischen AI-Output.
Ja, guter Hinweis. Wir haben ja letztens auch so ein kleines Rebranding hinter uns und da haben wir uns natürlich auch nochmal die Frage gestellt, weil wir verändern uns ja auch. Anfangs waren wir mehr so ein Monitoring-Tool, jetzt werden wir mehr so ein Tool, um Dinge auch umzusetzen, gerade mit Hilfe von AI. Das heißt, dann auch unsere Mission, Vision hat sich dann auch nochmal geändert und ich glaube, das auch nochmal zu verschriftlichen und auch vielleicht auch nochmal, genau wie du sagst, die Zielgruppe nochmal festzuhalten. Für wen schreiben wir hier eigentlich? Wie sprechen wir den an? Wie ist denn so unsere Markensprache? Brand-Tonalität auch total wichtig, das mal irgendwie festzuhalten, damit das alles auch letztlich konsistent ist und wir nicht mal so und mal so und mal sitzen wir, mal duzen wir, je nachdem, dass das so beliebig ist, ist, glaube ich, auch ein super Tipp. Und du hast es eben so im Nebensatz gemacht, aber das finde ich auch einen total guten Hack, dass man sagt, wenn man über ein Thema mal intensiver spricht, dann immer das Meeting auf jeden Fall transkribieren. Jetzt ist es ja auch so, dass du remote arbeitest, das heißt bei uns, wir sind ja eh immer in Google Meet oder ähnliches, aber selbst wenn nicht, glaube ich, macht das total Sinn, wenn man mal über ein Thema länger spricht oder mal ein paar Gedanken spinnt oder dass man einfach das Meeting dann auch immer transkribiert und dann halt auch vielleicht im Zweifel als, genau, Primärquelle nutzt, um darauf dann aufzusetzen, Themen abzuleiten, Themen zu vertiefen. Die ganzen Details, die vielleicht im Meeting genannt wurden, muss man sich ja nicht mehr mitschreiben, hat man dann aber sofort zur Hand. Und ich glaube, das ist auch super. Deswegen sollte man eigentlich immer irgendeine Form von Note-Taker mitlaufen lassen. Bei Google Meet ist es ja mittlerweile schon eingebaut. Und ich glaube, bei Teams wahrscheinlich auch. Jetzt kenne ich Teams jetzt nicht, ne? Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein super Hack, ne? Weil dann hat man einfach immer so die, ja, diese Text-Primärquelle. Und mit Text können ja diese ganzen Agenten, ob es ein Cursor ist oder Codex oder Claude, super umgehen. Ne? Und wenn man das alles einmal verschriftlicht hat oder transkribiert hat, ne? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie du das machst. Also angenommen, wir haben jetzt so ein Video und wollen da einen Text draus machen, dann ist ja auch die Texttranskription total wertvoll. Wie machst du das, wenn du jetzt so ein Video hast?
Dafür nutze ich tatsächlich Riverside direkt im Browser, also das erfordert nicht mal eine Anmeldung. Da kann ich mir das Video reinziehen und ja, bekomme da im Regelfall in wenigen Sekunden das Transkript raus. Oder natürlich, wenn wir jetzt in einem Google-Meeting sind, dann läuft es schon automatisch mit. Also Meeting-Transkripte, die kommen dann direkt ins E-Mail-Postfach. Videotranskripte kann man sich schnell manuell ziehen. Und die lege ich dann natürlich auch in dem Content-Repo ab. Und das hat wiederum einen zentralen Vorteil, und zwar, es gerät nichts in Vergessenheit. Ne, denn eigentlich Meetings transkribieren, das machen wir ja schon ganz lange. Jetzt war es dann früher so, man hat vielleicht erstmal die wichtigsten Punkte umgesetzt, hat noch ein paar andere interessante Gedanken diskutiert, wo dann nicht die Kapazität da war, die jetzt irgendwie sofort kurzfristig auch umzusetzen. Und dann blieb es irgendwie liegen. Ne? Ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Dann ist es gerade zeitlich nicht drin und dann dreht sich das Content-Rad weiter und irgendwas, was man früher mal machen wollte, ist dabei auf der Strecke geblieben. Jetzt habe ich es hier in der Content Factory drin und der AI-Agent, der vergisst es nicht, sondern den kann ich im Zweifelsfall nochmal fragen, haben wir irgendwie mal was Spannendes in den letzten Monaten diskutiert, was wir hier vielleicht noch nicht gebracht haben? Und dann habe ich direkt wieder Inspiration und eine wiederentdeckte Primärquelle sozusagen.
Ja, guter Punkt. Also es ist genau, deswegen ist es nicht nur eine Factory, die irgendwas dauernd ausspuckt. Man steckt vorne was rein, hinten kommt was raus, sondern es entsteht ja auch irgendwie so eine Art Content Brain letztlich, ne? Wenn wir da alles auch wieder abspeichern und auch da lassen, dann findet natürlich auch so ein Coding-Agent oder irgendeine AI auch die Zusammenhänge und kann vielleicht auch nochmal in die Vergangenheit gucken und sagen, na, da haben wir damals schon drüber gesprochen, stimmt. Das ist, glaube ich, auch so ein riesen Mehrwert, wenn man alles mal zentral irgendwie ablegt, ne? Und im Zweifel sogar miteinander verknüpft. Man kann ja auch die AI bitten, dann nochmal entsprechende Pieces untereinander zu verlinken oder Querreferenzen einzubauen, sodass sich da so ein ganzes Netz an Content spinnt. Ja, spannend. Und apropos Text, du hast es eben schon mal angedeutet, unsere Webseite ist ja auch ein wichtiger Kanal. Da können wir auch mal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, weil da spielt AI ja auch eine wahnsinnige Rolle. Nicht, weil wir jetzt jeden Blogartikel komplett mit AI schreiben, aber was wir ja gemacht haben, ist schon vor langer, langer Zeit, wir hatten ja früher auch eine WordPress-Seite und sind irgendwann umgestiegen auf, in unserem Fall jetzt auf einen statischen Seitengenerator. Bei uns ist das jetzt Astro.js, gibt aber auch andere, Hugo, wie auch immer. Aber die haben alle gemeint, dass der Content dann nicht mehr in irgendeiner Datenbank liegt, sondern der liegt dann in Form von Markdown-Dateien vor. Und Markdown ist natürlich das perfekte Format für Coding-Agenten, AI etc., weil die verstehen das einfach super gut, können das sehr gut lesen, können das sehr gut schreiben. Und das ist natürlich jetzt ein riesen Vorteil für uns, weil unsere ganze Webseite liegt halt auf deinem Rechner in Form von Textdateien vor, auf meinem Rechner. Wir arbeiten da über ein zentrales GitHub-Repository zusammen dran, aber immer in diesen Textdateien. Und das ist natürlich ein riesen Benefit, weil es ist natürlich für einen Coding-Agenten oder für eine AI ein leichtes, einen bestehenden Artikel vom Deutschen ins Englische zu übersetzen oder vom Englischen ins Deutsche. Dann haben wir ja nicht nur den Artikel, sondern wir haben auch dieses sogenannte Front-Matter. Wir müssen ja noch so ein paar Metadaten anreichern. Wenn man ihm einmal erklärt, wie das hier abzulaufen hat, wie wir das machen in unserem Content-Management-System, dann baut er einem das recht schnell hin. Wir nutzen ja mit Astro.js jetzt eine Technologie, da kann man auch innerhalb des Artikels dynamische Inhalte erstellen. Das sind bei uns zum Beispiel Mikrotools, die dann in JavaScript laufen etc. Auch das ist natürlich für einen Coding-Agenten ein Traum. Das kann er da entsprechend einbauen. Also es hat so viele Vorteile, wenn die eigene Webseite in Markdown vorliegt, dass ich das auf keinen Fall mehr missen möchte. Und ja, man kann einen Coding-Agenten drüber jagen und sagen, kannst du mal bitte alle Tippfehler und Rechtschreibfehler korrigieren? Kannst du nochmal die Verlinkung untereinander stärken? Das ist auch SEO-technisch. Man kann sich da einen kompletten SEO-Agenten bauen, der nichts anderes macht, als vielleicht die Überschriften, die Strukturen zu optimieren, Alttexte in den Bildern zu ergänzen, Keywords, na gut, Keywords vielleicht nicht mehr, aber der kann wirklich at scale die gesamte Webseite überarbeiten. Und das ist natürlich Wahnsinn und ein Riesenvorteil. Und deswegen auch da Content Marketing, Webseite, Riesenthema. Ja. Was wir ja auch machen, ist, wir haben ja innerhalb unserer Webseite eine relativ offene Knowledge Base. Man kann ja lesen, welche Features wir da anbieten. Das ist dann eigentlich eher für die User gedacht, wo wir sehr genau erklären, wie manches funktioniert. Und auch da gleiches Prinzip. Ne? Ich zeige ihm praktisch den Code in Analytics, was wir gebaut haben, und sage ihm, kannst du mir dazu bitte mal eine Knowledge Base Artikelseite bauen? Und dann schreibt er halt eine nicht technische Anleitung für dieses Feature. Also man kann sich da so gut drüber skalieren und leveragen, das ganze Deutsch-Englisch. Wahnsinn. Bin ich jedes Mal wieder erstaunt und setzt aber immer wieder voraus, dass die ganzen Grundinformationen, und darüber reden wir ja schon die ganze Zeit, auch in Textform vorliegen. Ne? Und Code liegt in Textform vor, dein Content Brain, deine ganzen Primärquellen liegen in Textform vor, deine die bisherigen Artikel liegen in Textform vor. Also das ist eigentlich dann der feuchte Traum eines Content-Marketers. Aber, und das wollen wir auch nochmal betonen, wir drücken da jetzt nicht auf den Knopf und dann passiert irgendwie nichts mehr ohne unser Zutun. Du hast es eben schon gesagt, wir gucken da auch sehr genau nochmal drüber, oder?
Absolut. Es ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil, dass man am Ende das Ganze nicht nur prüft, sondern auch entsprechend anpasst. Denn da fließt schon auch eigentlich in jedes Content-Piece ein ganz erheblicher Anteil auch an manueller Nachbearbeitung ein. Wir können über dieses System wirklich schon so zu, sagen wir, 90% kommen, vielleicht sogar etwas mehr, aber den letzten Feinschliff, da muss man dann im Regelfall bis auf ganz wenige Ausnahmen schon echt immer noch durchaus nachjustieren. Und das ist das Schöne und deswegen arbeite ich auch so gerne mit Cursor. Ich habe die Markdown-Textdatei auf der einen Seite, ich habe den Coding-Agenten auf der anderen Seite. Und dann gibt es ganz verschiedene Arten, wie das ablaufen kann. Dann kann ich natürlich beliebig in der Textdatei rumtippen und da meinen eigenen Input einbringen. Ich kann auch den Agenten bitten, was umzusetzen und ihn nochmal so grob instruieren, sprich prompten. Oder ich kann ihn auch bitten, und da gilt es dann zwischen dem Agent-Modus und dem Ask-Modus umzuschalten, einfach mir im Chat nochmal ein bisschen Input dazu zu liefern. Ich kann ihn nach Feedback fragen, ne, wenn ich jetzt selber eine Änderung vorgenommen habe, was hältst du denn davon, wenn wir den und den Einstieg vielleicht in den Beitrag nehmen? Ich kann ihn auch bitten, schlag mir doch mal 10 Hooks vor und dann suche ich mir eine aus, die mir gefällt, oder passt die da noch weiter an. Und so kommt man dann eigentlich iterativ irgendwann zu dem Ergebnis, wo ich dann sage, okay, das ist so die Qualität, die ich mir vorstelle, und mit dem Beitrag können wir dann rausgehen. Und so läuft es eigentlich ab. Die AI-Generierung, die geht bis zu einem gewissen Punkt und den sollte man natürlich so qualitativ so gut wie möglich gestalten, dass man am Ende weniger manuelle Arbeit hat. Ich glaube, ganz ohne geht es nicht.
Ja, also genau wie du sagst. Also es ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich mit dem Content, den man da auch im ersten Schritt auch mit AI-Zeug nochmal beschäftigt, nochmal kritisch drüber geht, schaut, dass das wirklich kein AI-Slop ist, dass da wirklich ein Mehrwert auch generiert wird. Und das machen wir ja auch, glaube ich, sehr intensiv. Und wenn du es machst, dann gucke ich auch nochmal drüber. Dann bauen wir ja doch zusammen nochmal an irgendwelchen Content-Pieces und Artikeln rum. Also was ich sagen will, ist, so eine AI, so ein AI-Entwurf kann immer nur, sollte immer nur ein Startpunkt sein und sollte immer nochmal dann gegengelesen werden, damit es auch wirklich dann der eigenen Tonalität und vor allem auch den Inhalten entspricht, die wir rüberbringen wollen. Ich glaube, das ist echt ganz normal, ganz, ganz wichtig. Aber um vielleicht nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, wo AI super unterstützt kann, ist unser Podcast, ne? Genau. Wir sprechen jetzt gerade. Wir werden nach dem Podcast auch diesen Podcast transkribieren. Nicht nur, weil wir den natürlich auch in unserer Podcast-App dann zur Verfügung stellen, das Transkript, oder auf unserer Context.fm-Webseite, sondern auch das ist dann die Primärquelle für alles Weitere. Ne? Das heißt, ich erstelle dann daraus aus dem Transkript erstmal die Kurzbeschreibung. Du erstellst daraus etwas für das ganze Thema YouTube. Wir können aus dem Transkript die Kapitelmarken automatisch erstellen. Und also auch da wieder gleiches Prinzip. Ne? Wir haben irgendeine Primärquelle und haben entsprechende Prompts oder Tools, die uns dann dabei helfen, die alle weiteren Sachen zu erstellen oder auch den Blogartikel dann für die Webseite, dann Kontext.fm. Und zum Beispiel auch die Kontext.fm-Webseite ist komplett vibe-gecodet, ja, und baut sich auch automatisch. Also wir nutzen wirklich AI an vielen Stellen. Jetzt wollen wir nicht so sehr in das Thema Coding eingehen. Da könnte man wahrscheinlich auch noch viele Sachen machen. Wir haben uns ja auch im Marketing diverse Tools gebaut. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir wollen ja so ein bisschen beim Thema Content-Marketing bleiben. Aber auch da hilft es halt total. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Ne? Man hat irgendwie einen Ausgangspunkt und fängt an. Ne? Vielleicht ein anderes Beispiel noch, was mir jetzt gerade einfällt. Wir nutzen ja auch AI zum Thema Recherche von Industrie-News, sage ich mal. Ne? Also wir haben ja einen Agenten laufen, dem haben wir verschiedene Webseiten gegeben, Hacker News, die Amazon-Presseseiten etc. Und der guckt da jeden Tag einmal vorbei und schaut, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ne? Wir schauen uns auch den Amazon Science Blog zum Beispiel an. Und immer wenn da was Spannendes kommt, und das haben wir ja auch im Prompt vorgegeben, wir interessieren uns jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie für die Amazon AWS Cloud sehr, aber wenn auf dem Marktplatz irgendwas Spannendes passiert, das wollen wir schon wissen. Ne? Und Amazon Science, die Wissenschaftler von Amazon, veröffentlichen da auch mal regelmäßig spannende Sachen. Und letztens hatten wir da einen Artikel, da ging es, glaube ich, um das Thema Gebotsmanagement bei Advertising, also Anzeigen auf dem Amazon-Marktplatz, was da, sage ich mal, ein effizientes Konzept sein könnte. Das liest sich relativ kompliziert, wenn man es in diesem wissenschaftlichen Paper liegt. Die Idee dahinter war aber relativ simpel. Und was wir dann gemacht haben, ist einfach, wir haben dieses Paper unserem Coding-Agenten gegeben und gesagt, kannst du daraus mal irgendwie einen in sich geschlossenen Artikel schreiben, der das auch für, ja, ich sag mal, Nicht-Wissenschaftler einfach erklärt, und bau bitte auch noch in dieses Dokument so ein paar interaktive Elemente rein, dass man da so ein bisschen an so ein paar Reglern rumspielen kann, um das Konzept noch besser zu verstehen. Und daraus ist dann so eine Art interaktiver Artikel geworden, den wir dann einfach in unsere Homepage reingestellt haben, veröffentlicht haben. Und letztlich auch nur hier die Primärquelle war halt so ein wissenschaftlicher Artikel. Dann haben wir uns überlegt, was wollen wir hier rüberbringen, was wollen wir hier vermitteln, haben einen entsprechenden Prompt geschrieben und daraus ist dann diese Seite entstanden. Und das war also auch mit relativ wenig Aufwand. Und wenn ich überlege, wie wir das alles gemacht haben vor 3 Jahren, wir hatten hier eine Redakteurin tatsächlich sitzen. Schöne Grüße auch an Henriette an dieser Stelle, und die Artikel für Hand geschrieben hat. Das machen wir heute auch noch, aber natürlich nicht mehr in dem gleichen Umfang wie damals. Und auch da kann AI also wirklich im Bereich Content Marketing eine super Rolle spielen. Ja? Oder letztens habe ich was gesehen, irgendwie gelesen, wenn sich jemand versucht, ein neues Thema beizubringen, dann lässt er sich von Claude Code irgendwie ein Spiel bauen, um die Grundprinzipien besser zu verstehen, die dahinter stehen. Und wenn er das spielt, letztlich das Spiel, dann weiß er halt, wie man Raketen baut irgendwie in Zukunft. Ne? Fand ich auch einen ganz witzigen Ansatz. Ja.
Genau, nochmal zum Thema News-Recherche. Das war ja früher wirklich ein komplett manueller Prozess, wo man sich dann auch regelmäßig die Zeit nehmen musste, da verschiedene Quellen abzurufen und mal zu schauen, was gibt's denn eigentlich Neues. Und ja, da kann man sich, glaube ich, auch eine schöne Automatisierung bauen. Und jetzt haben wir es irgendwie live tagtäglich im Chat. Wenn zum Beispiel rund um Amazon was Neues passiert, dann kriegen wir es sofort mit. Und man spart sich dann natürlich unfassbar viel Zeit dadurch. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Effizienzsteigerung, die man so gerade im Marketing auch wirklich, die einem da viel Freiraum nochmal schafft, den man dann natürlich wieder in andere Projekte stecken kann. Und ansonsten ist, glaube ich, auch wirklich ja der zentrale Faktor, dass man einen zentralen Zugriff auf alle Quellen gewinnen kann. Also das ist ja genau auch der Hintergrund eines Content Repositories. Ne? Und das ist ja auch das, was unsere Website ja jetzt aktuell so praktisch macht. Ne? Man kann den Coding-Agenten jetzt über die ganze Website laufen lassen und irgendwelche Inkonsistenzen oder so bereinigen lassen, wenn wir irgendwie, ja, sind wir wieder beim Thema Übersetzung, manchmal vielleicht die US, manchmal die UK-Schreibweise nutzen oder so. Und gerade diese, ja, Bulk-Arbeiten, die kann so ein Coding-Agent natürlich super übernehmen. Da wird man manuell im Leben nicht hinterherkommen. Und dafür muss man halt einfach einen zentralen Ort schaffen, wo dieser Agent Zugriff auf alles hat. Und das geht eigentlich mit sämtlichen Content-Pieces.
Ja. Jetzt haben wir schon ganz oft das Wort Coding-Agent in den Mund genommen. Jetzt könnte so ein bisschen der Eindruck entstehen, als wärst du auch Programmierer. Aber Martin, wie hoch würdest du einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wie gut sind deine Programmierskills?
Ja, da müssen wir fast recht nah an der Null bleiben, aber natürlich mit Agent geht das schon einiges, ne? Das ist ja das Schöne am Vibe-Coding, da braucht man gar keine großartigen Skills mitbringen. Ich habe tatsächlich im Rahmen jetzt meiner Arbeit bei Analytics zum allerersten Mal überhaupt in so eine Entwicklungsumgebung reingeschaut, ne? Damals VS Code, jetzt verstärkt Cursor und vorher nie Berührungspunkte damit gehabt. Aber ich kann auch nur jeden
Genau.
ermutigen, sich nicht abschrecken zu lassen, denn wirklich mit der AI-Unterstützung ist da echt einiges möglich.
Und darauf wollte ich hinaus. Also es geht jetzt, ich wollte nur mal ganz klarstellen, du bist kein Entwickler, sonst könnte man ja irgendwie denken, ja gut, der Martin, der kann ja auch programmieren und macht damit Cursor und so, das kann ich alles nicht. Nee, nee, also das hast du dir ja auch alles selber angeeignet und ich glaube, das kann man sich ruhig auch trauen. Und das wäre vielleicht auch der Impuls an euch da draußen, auch wenn ihr vielleicht noch nie mit einem Coding-Agenten gearbeitet habt. Probiert das mal aus. Ihr könnt nur gewinnen, sage ich mal. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr starten sollt, fragt den Claude oder ChatGPT eurer Wahl und die geben euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann kommt ihr da auch hin. Und welches Tool ihr auch immer nutzt, also darum geht es, glaube ich, gar nicht heute, ein spezielles Tool hier zu promoten oder ähnliches. Aber die Art und Weise, ja, aus wenig viel zu machen und zu skalieren und sich selber zu vervielfältigen, ich glaube, das ist wirklich das Prinzip, was wir hier nochmal rüberbringen wollen. Das ist, glaube ich, wirklich stark. Ne? Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wir machen ja in Analytics auch viel AI-Bildgenerierung, nämlich Produktbilder. Und dann kamen ja eine Zeit lang immer neue Modelle raus. Und dann hast du ja auch einen Artikel geschrieben, wo wir halt diese Bildmodelle vergleichen. Und das wäre auch nicht ohne AI gegangen, weil wir haben uns dann halt ein kleines Skript geschrieben, welches dann halt für ein bestimmtes Bilderset immer wieder neue Bilder mit dem jeweils neuen Modell macht und wie die dann praktisch schnell veröffentlichen können. Also wenn heute ein neues Modell kommt, schmeißen wir wieder unser Skript aus, der macht dann diese Standardbilder, wir binden die automatisch in den Artikel ein. Auch das wäre ein Ding der Unmöglichkeit ohne AI. Also ich glaube, was ich sagen will, mit AI erhöhen sich deutlich die Möglichkeiten. Es steigt aber auch, glaube ich, die Qualität der Inhalte, die man heute mit Hilfe von AI bauen kann. Stichwort so interaktive Artikel oder etc. Das wäre früher, wäre das ja ein kleines Entwicklungsprojekt gewesen, wäre gar nicht, hätte sich gar nicht finanziell gerechnet, da irgendwas zu bauen. Also ich glaube, man muss sich dann wahrscheinlich auch, gerade weil viele jetzt vieles können, also viele können jetzt ja einfach sich einen Artikel schreiben, das mit AI, muss man trotzdem noch überlegen, wie kriegen wir da jetzt auch wirklich einen kreativen Spin rein? Wie machen wir aus einem guten, einen sehr guten Artikel? Also ich glaube, und dafür ist halt mehr Zeit da, ne, dass du dir mehr Gedanken machen kannst, was wäre denn das nächste, in Anführungsstrichen coole Content-Piece, ob das jetzt ein Video ist, ein Podcast oder ein Artikel, das wir erstellen können. Und mit AI kann man halt nochmal viel mehr erreichen, als was man sich, glaube ich, vorher zugetraut hat oder was früher auch gar nicht irgendwie finanziell darstellbar war. Den Punkt wollte ich nochmal machen.
Absolut. Gerade auch innerhalb von Blogartikeln kann man sich schöne Visualisierungen vibe-coden. Ja, so machen wir es ja auch. Teilweise ganze Mini-Tools. Auch wenn man überhaupt keinen Entwicklerhintergrund hat, haben wir auch schon Beispiele, ne? Also wo wir auch Mini-Tools irgendwie live auf der Website haben, die super
Ja.
funktionieren. Da gibt es überhaupt keine Einstiegshürde in dem Sinne.
Ja, stimmt. Es können völlig browserbasierte Sachen sein. Es können aber auch Sachen sein, die eine gewisse Interaktion haben. Wir haben sogar eine KI irgendwo eingebunden in irgendein Tool. Also ist schon völlig verrückt. Aber gut, ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Martin, haben wir noch irgendwas vergessen? Klar, haben wir jetzt natürlich nicht alles abgedeckt, was wir jetzt im Marketing machen, aber ich glaube, so die Grundprinzipien sind klar geworden oder müssen wir noch irgendwas nochmal vertiefen? Fällt dir noch irgendwas ein?
Ich denke, die Grundprinzipien sind klar. Genau, mein Impuls, mein zentraler Impuls ist, man muss sich erstmal irgendwie den Zugang schaffen, dass man alles zentral an einem Ort hat und dann kann man da richtig skalieren mit einem Coding-Agenten und genau dieses Wort, da sollte man sich im Marketing eben nicht von abschrecken lassen, sondern ganz im Gegenteil, das ist da, glaube ich, echt der zentrale Hebel. Wenn der Zugriff auf Meeting-Transkripte hat, auf bestehende Content-Pieces hat und man dem noch so ein paar Skills mit an die Hand gibt, dann kommt man da zu richtig guten Ergebnissen, auch als kleines Team und hat am Ende wirklich nur noch einen deutlich geringeren Aufwand bis zur Veröffentlichung, als wenn man jedes Mal from scratch irgendwie in Claude oder ChatGPT von neu anfängt.
Genau, und diese drei Tipps würden wir euch mitgeben. Also transkribiert eure Meetings, verschriftlicht andere Primärquellen, sodass Coding-Agenten Zugriff auf diese Inhalte bekommen können. Zweiter Tipp, sammelt die Inhalte an zentraler Stelle, legt die strukturiert ab. Auch alte Beispiele, damit ein Agent auch von alten Geschichten lernen kann. Und das Dritte ist dann einfach, baut euch entsprechende Skills, legt die ab, sodass ihr immer wieder schnell, ohne immer neu prompten zu müssen, euch die Content-Pieces eurer Wahl bauen könnt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Start, oder?
Perfekte Zusammenfassung.
Prima. Ich würde sagen, dann soll das mal reichen für heute. Vielleicht haben wir da ein paar Impulse gegeben, würden uns total freuen. Wenn ihr mal irgendwas macht im Bereich Marketing, dann schreibt uns bitte. Würde mich total interessieren, wo ihr so AI einsetzt, vielleicht auch außerhalb des Marketings. Machen Sie immer Folgen vielleicht über AI in Finance oder ähnliches. Aber schreibt uns gerne an podcast@context.fm. Wir lesen jede E-Mail. Wir sind total dankbar für jede Rückmeldung. Und sind auch immer weiter auf der Suche nach spannenden Gästen. Also wenn ihr jemanden kennt, der bei euch im Unternehmen oder ihr selbst irgendwas Spannendes baut, schreibt mal eine E-Mail. Vielleicht können wir uns einfach mal unverbindlich unterhalten oder auch sogar mal hier im Podcast. Würde gerne weitere Geschichten hören, weil ich glaube, es passiert gerade so viel Kreatives da draußen. Wir probieren unsere Sachen, aber es gibt bestimmt noch Leute, die noch viele spannendere Sachen machen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung eurer Wahl irgendwo hinterlasst, sei es bei Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, YouTube etc. Freuen wir uns sehr. Und ja, Martin, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für den Einblick in deine kleine Content Factory, Fabrik, Brain, wie man es auch mal nennen möchte. Und ich bin mir sicher, wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen.
Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dabei zu sein. Und ja, ich bin schon gespannt auf die nächsten AI-Use Cases hier bei Context FM.
Ich auch. Alles klar. Martin, vielen Dank. Und ja, euch noch einen schönen Tag, wo ihr mir gerade zuhört. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute.
Ciao.